Genau, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit. Das sind die Worte, die zu dem Sonntag gehören. Am Sonntag reminiscere heisst das, eben gedenke, also auf Latinisch. Wir erinnern damit Gott, aber in erster Linie wahrscheinlich auch uns daran, dass Gott eben barmherzig ist. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Wir sind im Moment gerade so in einer Phase als Familie, wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir könnten eigentlich die Barmherzigkeit von Gott wieder mal so ein bisschen spüren. Die Karin ist heute wieder nicht da. Wir wechseln uns so ein bisschen ab mit Gottesdienstbesuch, weil immer so ein bisschen jemand am Kränkeln oder krank ist und so. Der Michael hat gerade wieder Mittelohrentzündung. Irgendwie ist es so, die seit der Weihnacht eigentlich mehr oder weniger ist immer so ein bisschen jemand krank. Und eigentlich haben wir das Gefühl, ja, jetzt könnte eigentlich wieder mal fertig sein, endlich. Gott, wir könnten deine Barmherzigkeit wieder mal brauchen. Und vielleicht geht euch das ja da und dort mal gleich. Dass ihr irgendwie in einer Situation seid, wo ihr irgendwie nicht so rauskommt. Es fühlt sich vielleicht so ein bisschen an, wie auf dieser Treppe hier. Es will und will und will nicht aufhören. Es geht immer irgendwie weiter. Und ihr habt so der Eindruck, Gott, du könntest eigentlich mal wieder barmherzig sein und könntest mich von diesem Leiden hier erlösen. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl auch so mit uns selber, mit unserer Lernfähigkeit. Wir haben eigentlich das Gefühl, wir haben schon so oft so eine Situation erlebt und haben dann nicht gut reagiert. Haben irgendwie uns zu fest aufgeregt, zu fest genervt, zu fest irgendwie in etwas hineingesteigert, wo wir nachher am Schluss selber über uns verschrocken sind oder selber irgendwie gemerkt haben, oh, an dem Punkt, ich will eigentlich dazulernen, ich will eigentlich, dass es anders wird, an dem Punkt. Und dann kommen wir wieder in die Situation hinein und alles ist schon lange wieder vergessen. Alle guten Vorsätze, alles, was wir uns irgendwie überlegt haben, wie wir denn anders könnten sein, anders könnten reagieren in dieser Situation, alles vergessen und wir sagen vielleicht zu uns selber oder vielleicht ist das auch so ein Satz, den wir irgendwo von einem Lehrer oder von den Eltern oder so gehört haben. Du lehrst es ja aber auch gar nie. Wir gehen heute mit dem Volk Israel auch in so eine Situation rein, wo dieser Satz auch sehr treffend und sehr passend ist. Das Volk Israel, die sind in der Wüste unterwegs gewesen. Mit dem Mose zusammen und sie haben auch nicht viel gelernt, könnte man so sagen. Wenn man so den Text liest, so in der zweiten, dritten, vierten Mose, irgendwie, es ist so immer das Gleiche, gell? Sie haben mal wieder kein Wasser und sie reklamieren, die Ägypter kommen und sie reklamieren, sie haben nichts mehr zu essen und sie reklamieren und es ist immer ein bisschen das Gleiche. Eigentlich hätten sie es doch schon längstens lernen können. Gott hat sie immer versorgt. Sie haben immer gehabt, was sie gebraucht haben. Und doch sind sie einfach irgendwie in diesen Denkmustern, in diesem Verhalten, in dieser Lernunfähigkeit, Unwilligkeit, wie auch immer, dass wir das ausdrücken wollen, sind sie irgendwie wie gefangen gewesen. Und wir wollen jetzt in so eine Situation hineinschauen. Die steht im 4. Mose 21, Vers 4 bis 9. Wo das Volk wieder mal in diesem Reklamationsmodus ist gegenüber Gott. Und irgendwie sagt Gott, du, wir könnten wieder mal ein bisschen Barmherzigkeit brauchen. Also nein, sie sagen es eben nicht ganz so. Es ist noch ein bisschen schlimmer, wie sie es ausdrücken. 4. Mose 21, ab Vers 4. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, das viele aus Israel starben. Das Volk Israel ist mit der Geduld am Ende. Sie sind von Gott befreit worden aus Ägypten. Er hat ihnen den Mose geschickt. Die Ägypter sind mit 10 schlimmen Plagen gestraft worden. Und bei den Zehnten hat der Pharao sogar eingesehen, ich bin machtlos gegenüber dem Gott. Alles andere hätte er irgendwie einordnen können, aber bei der Zehnten Plage, da hat er sich dem Gott ausgeliefert gefühlt. Und hat, ja, wir müssen aufgeben, kapitulieren, hat das Volk ziehen. Und dann stehen sie am Schilfmeer und der Pharao hat sich schon wieder anders überlegt. Und Gott führt das Volk dort mit auf trockenen Füßen durch das Schilfmeer durch, während die Ägypter hinten dran vertrinken. Ein gewaltiges Wunder, was sie dort erlebt haben. Sie hatten alle Grund gehabt, um dankbar zu sein, um sich freuen darüber, was Gott für sie gemacht hat. Aber das ist alles schon lange wieder vergessen. Die Versorgung in der Wüste, eben, ich habe es schon aufgezählt. Sie haben immer mal wieder zu wenig Wasser gehabt, sie haben immer mal wieder zu wenig zu essen gehabt, sie haben sich mal immer wieder daran erinnert, wie fein, dass das Essen in der Sklaverei ist. Weißt du, was sie dort als Sklaven sogar haben dürfen essen? Oh, und jetzt in der Wüste Manna. Und dann ein bisschen wachteln. Und dann wieder Manna und Manna und Manna und Manna. Immer das Gleiche. Und sie haben doch irgendwie Gottes Führung erlebt, aber sie sind mit ihrer Geduld ans Ende gekommen. Jetzt haben sich auch nicht die Edomiter in den Weg gestellt. Gell? Sie sind ja eigentlich unterwegs gewesen, das verheißene Land. Sie haben sich vorgestellt, das wird so ein kurzer Spaziergang aus Ägypten und dann zack, sind wir im Land und dann geht es uns gut. Und jetzt will das nicht enden. Sie drehen Runde um Runde dort in der Wüste, selber die Schuld, könnte man sagen. Also sie haben selber nicht möglich gemacht, dass Gott sie ins Land hat reingelassen. Sie hätten es schneller können haben, wenn sie ihm vertraut hätten, wenn sie auf seine Kraft gebaut hätten. Und jetzt geht es so langsam Richtung Ziel und da sind die Edomiter im Weg. Und jetzt müssen sie wieder zurück und sie laufen wieder Richtung Schilfmeer. Dort sind sie ja mal hergekommen, dort hat sie Gott mal durchgeführt, durch das Schilfmeer. Und irgendwie, so der Weg zurück dort zum Schilfmeer, der löst in ihnen wieder die Erinnerungen aus. Oh, in Ägypten. Weißt du, dort haben wir es noch gut gehabt. Dort war noch alles in Ordnung gewesen. Dort haben wir noch Melonen gehabt und Honig und so. Drecken Sie es mal. Das ist noch ein bisschen früher, so, wo sie am Ende vom Berg Sinai wieder losziehen und eben dann eigentlich ins Land sollten reingehen, schon dort erinnern sich daran, was die feinen Sachen alles waren, die sie dort hatten, in der Wüste, in Ägypten, in der Sklaverei. Und sie vergessen alles, was Gott für sie gemacht hat. Das neue Problem, das nimmt sie irgendwie ganz gefangen und sie mögen nicht mehr. Jetzt ist fertig. Jetzt wollen sie etwas auf dem Tisch haben. Jetzt muss es endlich ein Ende haben. Oder sie fühlen sich so, es gibt ja das Stichwort vom Regen in die Traufe, so fühlen sie sich, oder? Also aus der Sklaverei sind sie irgendwie da reingenommen worden und von Gott irgendwie versorgt worden, aber jetzt schon wieder eigentlich im Stich gelassen. Sie haben immer nur das Gleiche, das, was sie eigentlich schon immer haben gegessen und das ist langsam langweilig und mühsam. Und was sie dann machen, ich meine, das ist ja noch das eine, sich über die Situation nerven, irgendwie mit der Geduld am Ende sein, das ist ja alles noch irgendwie verständlich und das ist auch okay. Gott kann auch voll mit dem umgehen, wenn sie das hätten gemacht. Aber sie haben einen Schuldigen ausgemacht dafür. Und der Schuldige, Mose, Gott, der dahinter ist, die sind schuld, dass es uns so schlecht geht. Vergessen, dass eigentlich sie ja die waren, die hier die Runden haben angefangen zu drehen, weil sie Gott nicht vertraut haben. Der Mose und Gott, die beiden sind schuld. Die sollen jetzt schauen, dass wir etwas zu essen auf den Tisch bekommen. Und dann erleben wir so einen ganz schwierigen Moment. Verliert jetzt auch Gott die Geduld mit dem Volk? Er schickt Schlangen los. Er geht nicht auf die Forderung ein. Er lässt es einfach sein. Er versorgt sie nicht mit dem Essen, das sie verlangt haben. Er lässt sie weiter hungern und stattdessen lässt er eben die Schlangen los. Die giftigen Schlangen, die sie beißen, die sie töten. Und es ist so ein bisschen so, als wären die Schlangen so ein Symbol, die giftige Schlange wären sie fast so ein Symbol für das Gift, das zuerst in den Herzen der Israeliten war. Sie haben selber in ihrem Herz angefangen, giftig zu tun gegen Gott, könnte man so ein bisschen nennen. Sie haben selber ihr Herz einnehmen von den Umständen und von all dem, was sie drin waren, und haben gegen Gott sich erhoben. Und so im Luther-Text, den ich vorher vorgelesen habe, hat es geheißen, so, Gott hat die Schlange geschickt und so. Wenn wir den Text, den hebräischen Text anschauen, dann heisst es eher, Gott hat die Schlange nicht mehr zurückgehalten. Also er hat sie tun. Die Schlangen waren schon dort gewesen. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie gesagt hat, so, jetzt schicken wir hier ein paar Schlangen und dann sind die vom Himmel oben runtergefallen oder so, so wie das Manna. Nein, die Schlangen sind schon da gewesen und Gott hat sie zurückgehabt. Und jetzt hat Gott wie seinen Schutz weggenommen vom Volk und hat die Schlangen losgelassen. Und das Volk Israel hat so den Eindruck können übergehen, jetzt hat Gott auch Geduld verloren. Es sind schon vorher ab und zu mal Menschen gestorben, oder wenn sie da falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn sie nachher probiert haben, selber das Land zu erobern, wo Gott ihnen nachher gesagt hat, ihr werdet zuerst in 40 Jahren überkommen. Es sind schon vorher ab und zu Menschen gestorben. Aber jetzt irgendwie, sonst hat Gott eigentlich immer, wenn sie geschrauen haben und so, und wieder gesagt haben, Mose, wir haben nichts mehr zu essen, wir haben nichts mehr zu trinken und so, dann hat Gott eigentlich immer reagiert und hat sie versorgt mit dem, was sie gebraucht haben. Er hat ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben, hat das bittere Wasser wieder geheilt, dass es gutes Wasser, Trinkwasser ist worden. Er hat ihnen Manna und Wachteln gegeben, dass sie etwas zu essen haben. So hat Gott bis jetzt auf die Bitte reagiert. Und jetzt scheint Gottes Geduld am Ende zu sein. Aber es ist eben nur so, dass sie scheint am Ende zu sein. Wo dann die Schlangen gekommen sind und die Menschen sind gebissen worden und sind gestorben ab diesen Schlangenbiss, da haben sie plötzlich gemerkt, was falsch läuft. Es sind gar nicht der Mose und es ist gar nicht Gott die Schuld an dieser Situation, wo wir drinnen sind. Und ich lese uns weiter aus 4. Mose 21, noch Vers 7 bis 9. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Also sie merken, wir sind schuld, wir haben den Fehler gemacht. Und dann kommt die Bitte, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Also das ist jetzt ganz konkret auf die Situation, ist, dass wir der Satz, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und der Mose, so wie er ist, und Mose bat für das Volk. Mose bringt die Bitte zu Gott. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist, der sieht sie an. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Spannend, wie Gott das hier macht. Das Volk hat gemerkt, wir brauchen Umkehr und wir brauchen Reue. Es hat sie gereut, dass sie sich gegen Gott erhoben haben. Sie sind wieder mal ertappt worden. Eben wieder in diesem Kreis innen irgendwie, die nächste Spirale sind sie runtergegangen und haben wieder genau gleich reagiert, weil es mal nicht ganz nach ihrem Kopf ist gegangen. Das Volk erkennt den Ungehorsam, den sie hatten, und sie wenden sich an den, der bis jetzt noch immer geholfen hat. Gell? Sie rufen zu Gott um Hilfe. Genau das, was uns der Sonntag eben in Erinnerung ruft. Wenn wir in Not sind, rufen wir Gott an. Gott, gedenke an deine Barmherzigkeit. Und Gott macht's. Gott erbarmt sich über die Menschen. Die erhöhte Schlange bringt Rettung. Gott nimmt nicht einfach die Schlange weg, sperrt die wieder ein, quasi, sondern er lässt sie da. Ein ganz interessanter Weg, wie Gott jetzt Rettung bringt in die Situation hinein. es werden nicht einfach alle gerettet. Bis jetzt hat Gott eigentlich eben meistens alle versorgt, oder? Also alle haben dann wieder das Wasser können trinken aus dieser bitteren Quelle. Alle haben dann das Wasser aus dem Felsen bekommen. Alle haben können Manna zusammenleben lesen und haben etwas zu essen gehabt oder haben können Wachteln sammeln, wenn die mal gekommen sind. Aber jetzt, in dieser Situation, macht Gott etwas anderes. Er sagt dem Mose, mach dir so eine Schlange und dann stellst du die auf. Und dann schaust du drauf. Respektive jeder, der gebissen wird, soll dort drauf schauen. Es wird also von den Menschen, von den Israeliten, etwas gefordert. Es wird von ihnen gefordert, dass sie das, was sie vorher falsch gemacht haben, dass sie das wieder für sich in Anspruch nehmen. Sie haben Gott nicht vertraut, dass er sie versorgen könnte. Sie haben reklamiert bei ihm, weil die Versorgung offensichtlich zu wenig gut war, so wie sie das gerne hätten. Und jetzt sollen sie die Schlange anschauen. Und wenn sie die Schlange anschauen, dann werden sie gerettet werden. Und indem sie die Schlange anschauen, sagen sie eigentlich, Gott, ich vertraue dir, dass das der Weg ist, der Rettung bringt. Sie schauen die Schlange an und werden gerettet. Sie machen das, sie machen eigentlich das Gegenteil von dem vorher, sie vertrauen wieder Gott. Gell? Und so wird plötzlich eine Schlange, die Gift versprüht, die Menschen töten kann, wird zum Symbol, das wir heute an jeder Apotheke eigentlich dran finden. Der Eskulpstab mit der Schlange, die sich hier drum windet. Das hat auch noch einen anderen Hintergrund, aber letztendlich, ich finde, das ist ein super Symbol. Gell? Die Schlangen, die Gift versprüht haben, die werden in dieser ehernen Schlange, die der Mose machen muss, zu einem Symbol der Heilung. Wenn wir geheilt werden wollen, dann müssen wir dort anschauen, wo das Problem ist. Dann müssen wir bei diesen Schlangen schauen, wo wir eben selber irgendwie sind und nähren und in uns tragen. Gott ist nämlich schon lange viel barmherziger, als dass wir das uns eingestehen würden. Wir müssten ihn eigentlich gar nicht daran erinnern. In dem Sinne ist der Sonntag eigentlich ein bisschen falsch. Gedenke her an deine Barmherzigkeit. Wir müssen doch Gott nicht daran erinnern, dass er barmherzig ist. Er hat ja schon längstens alles für uns gemacht. Und ich habe spannenderweise vor 2 Tagen Teti Schumacher beerdigt und sie hat sich gewünscht, dass ich Johannes 3,16 als Abdankungstext nehme. Und dort dazu etwas sagen, und ich glaube, das hat sehr gut gepasst in die Situation von ihr. Aber dort geht es genau um die Schlange, um die Barmherzigkeit von Gott, die schon lange für uns hier parat ist. Wenn wir nämlich dort 2 Verse vorher anfangen, in Johannes 3, Vers 14, dann heisst es dort, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Hier lesen wir von Gottes Barmherzigkeit. Hier lesen wir davon, was Gott gemacht hat, damit wir Menschen wieder gerettet werden können. Er hat seinen Sohn geschickt. Er hat nicht von uns verlangt, dass wir noch besser, noch heiliger, noch gerechter werden. Sondern er hat gesagt, ich schicke meinen Sohn. Er macht das wieder in die Ordnung. Und wer auf ihn schaut, wer Jesus anschaut, der wird gerettet werden. Der überkommt ewiges Leben. Oder das Symbol dort oben, so grau und dunkel, so schwarz-weiß, wird plötzlich für uns so zu einem offenen Land. Das Kreuz, das für die Römer ein Hinrichtungsinstrument war, ein Instrument, das den Tod gebracht hat, wird für uns durch das, was Jesus gemacht hat, zu einem Symbol fürs Leben. Wir haben es da vorne, oder? Also, wir haben ein Folterinstrument da vorne aufgehängt. Es ist aber ein Symbol vom Leben, weil Jesus dort daran gestorben ist und uns das weite Land gegeben hat. Es ist lustig, wenn man so nach Freiheit und nach Bildern sucht, wo irgendwie so das Leben übersprudelt, dann in welcher Position sind die Menschen da? Sie bilden genau das Kreuz nach. Die ganze Welt steht ihnen offen. Und genau das passiert. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir anschauen, wenn wir erkennen, was eigentlich das Problem ist, was zwischen uns und Gott steht, dass es wir sind mit unserem eigenen Herz und wir das Gott bringen, ihm anlegen, dann wird das Symbol vom Tod, das Kreuz, wird plötzlich ein Symbol vom Leben. Und der Tod von Jesus bringt uns das ewige Leben. Jesus musste erhöht werden und sterben, damit wir ein Leben haben, das in Ewigkeit da ist für uns. Ein Leben, das ewig für uns parat ist und uns offen steht. Und darum dürfen wir festhalten, Gott hat sich in seiner Barmherzigkeit längstens an unsere Not erinnert. Wir müssen ihn nicht daran erinnern, aber uns selber müssen wir vielleicht eben ab und zu daran erinnern. Und darum ist es schon gut, gibt es so einen Sonntag im Jahr, wo wir uns dort daran dürfen erinnern, Gottes Barmherzigkeit, die gilt uns. Aber es ist ein Schritt von uns gefordert. Gott sagt nicht einfach, jawohl, ich rette euch und mache jetzt einfach, dass ihr alle gerettet seid, sondern er fordert uns auf, er ladet uns ein, er bittet uns, schau an, schau auf das Kreuz. Und darum ist meine Frage an dich heute Morgen, schaust du schon oder zögerst du noch? Vertraust du schon dem Jesus oder ist es für dich immer noch irgendwie ein bisschen unfassbar, ein bisschen komisch? Bist du noch zu fest mit dem Lernen beschäftigt, wo du irgendwie selber nicht weiterkommst? Schau auf Jesus. Er hat Rettung für uns parat. Wir dürfen das jetzt noch, wie der Benni das schon gesagt hat, im Obermahl feiern. Im Obermahl, da liegt genau das drin. Jesus ist für uns gestorben. Er hat für uns sein Leben gegeben, damit wir ein Leben in Ewigkeit können haben. Ein Leben, das übersprudelt, ein Leben, das gut gefüllt ist. Und der Jesus bietet uns das im Obermahl jetzt nicht einfach nur so an, indem ich euch jetzt das nochmal sage und in Erinnerung rufe, sondern er bietet uns das an mit Brot und Traubensaft. Als Symbol, und wir dürfen das zu uns nehmen, wir dürfen seine Barmherzigkeit heute Morgen nicht nur in Wort hören, nicht nur in Ideen können probieren zu verstehen, so wie er uns das weitergegeben hat, sondern im Obermahl dürfen wir sie auch schmecken und auf unserer Zunge, in unserem Gaumen fühlen. Gottes Barmherzigkeit ist da. Ich lese uns zur Einleitung ins Obermahl die Vers, wo beschrieben ist, wie Jesus das Obermahl selber eingesetzt hat. Wie er im Obermahl eben die Symbole vom Brot und vom Traubensaft umdeutet auf sein Leib und auf sein Blut. Wir lesen in Lukas 22 ab Vers 14. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Abendmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Nicht mehr erinnere Gott daran, barmherzig zu sein, sondern wir werden im Obermahl daran erinnert, was er für uns da hat. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit dem Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mit diesen Worten beschreibt Jesus, was im Obermahl passiert, was wir miteinander feiern dürfen. Wir werden uns jetzt einen Moment von der Stille nehmen, vielleicht nochmal über die Frage hier nachdenken, ob wir schon schauen oder ob wir noch zögern, und werden dann mit einem gemeinsamen Unser Vater die Zeit der Stille abschließen.